Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts. Ich sitze mal wieder auf meiner Terrasse. Die Kinder schauen ehrlich gesagt Fernsehen. Wir haben kurz vor Zu-Bett-Geh-Zeit. Das Wetter wird gerade nicht besser. Es ist irgendwie wahnsinnig schwül hier unten im Südwesten, wo ich so sitze, wohne, lebe, arbeite, zumindest die meiste Zeit arbeite. Und ich will in dem Beitrag meinen letzten, beziehungsweise na, meinen vorletzten, glaube ich, Blogbeitrag aufgreifen zum Thema Krise. Unternehmenskrisen und ich habe den Beitrag, den verschriftlichen Beitrag, auch unter das Thema disruptive Innovationen gestellt und habe dann dazu geschrieben, die strategische Krise der Sozialwirtschaft. Ich will einfach ein bisschen erläutern für Sie, was ich damit meine, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Ich will es aber vielleicht auch noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ausschmücken. Von der Struktur her, ich werde am Anfang ein bisschen darauf eingehen, was sind Unternehmenskrisen eigentlich, in welchem oder über was sprechen wir dabei eigentlich. Das fand ich ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, weil man relativ klar empirisch auch sehen kann, nachgewiesen hat, wie so eine Unternehmenskrise verläuft, unabhängig davon, ob das ja oder branchenunabhängig einfach. Das hat mit der Branche nichts zu tun. Ich komme dann auch auf die Überschrift, also die Strategiekrise der Sozialwirtschaft, mit der Frage, steckt die Sozialwirtschaft in einer strategischen Krise? Und gehe dann so ein bisschen auf die Themen Disruption und Sozialwirtschaft ein, neben den Bereich des Social Entrepreneurships, also Sozialunternehmertums, noch ein bisschen mit heran. Und hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen eine Vorstellung machen kann davon, was ich darunter verstehe unter der strategischen Krise der Sozialwirtschaft und wo ich gegebenenfalls auch Lösungsmöglichkeiten sehe, die ich auch versuchen werde aufzuzeigen. Also der erste Punkt, was sind Unternehmenskrisen? Ich meine, das kann jeder wahrscheinlich selber irgendwie für sich heranziehen und hat einige Beispiele dabei. Firmen, die pleite gemacht haben, vielleicht haben sie selber schon mal in einer Firma gearbeitet, die, sagen wir mal, nicht so richtig erfolgreich war. Und da kann man sich natürlich fragen, okay, das die großen Beispiele, die großen, die da so durch die Medien schwappen, sind oftmals Krisen von Industrieunternehmen, erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, sowas wie Krisen bei Nokia zum Beispiel oder Kodak, also Nokia, die damals, die meisten werden sich noch erinnern können, dass die irgendwelche Handys hergestellt haben. Ich hatte auch mal eins oder zwei oder so sogar von denen, die einfach auf diese Smartphone-Geschichte nicht so richtig klargekommen sind. Kodak, die gesagt haben, okay, das Ganze mit dieser Digitalisierung und so, das braucht eigentlich kein Mensch und das wird auch gar nicht so dramatisch werden. Den Film in Kameras, den brauchen wir immer. Digitale Fotografie, das wird überhaupt gar kein Thema werden. Ja? Und dann sind sie quasi dadurch den Bach runtergegangen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, in unserem Kontext, über den wir hier sprechen, oder in meinem Kontext hier in dem Podcast und in meinem Blog auch, da geht es natürlich um die Frage der Sozialwirtschaft, Krisen in der Sozialwirtschaft, auch Pleiten, Unternehmenskrisen in der Sozialwirtschaft, bis hin eben zu Pleiten, also Insolvenzen in der Sozialwirtschaft. Erstmal sieht man da natürlich relativ wenig davon, weil das einfach so, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit nicht so ankommt. Ja, solche, also meistens sind die Träger oder Organisationen, die dann da tatsächlich insolvent gehen, relativ klein, das ist relativ lokal begrenzte Auswirkungen, die das dann hat. Also wenn man ein bisschen nachgoogelt, dann findet man schon ein, zwei, drei unterschiedliche Firmen, die pleite gegangen sind oder Organisationen der Sozialwirtschaft, die pleite gegangen sind. aber es finden sich einige Ausführungen dazu, beispielsweise von Unternehmensberatungen, die sich in diesem Kontext bewegen, oder auch von der Bank für Sozialwirtschaft zum Beispiel, die schon im Jahr 2011 sagt, in einem Dokument, ich zitiere, die Sozialwirtschaft wurde in den letzten Jahren durch zahlreiche Insolvenzen aufgeschreckt. Sie betreffen nicht nur gewerbliche Anbieter, sondern Träger aller Größenordnungen und aus allen großen Wohlfahrtsverbänden. Also, ja, Zitat Ende. Ganz klar, auch Organisationen, die von der Caritas oder von der Diakonie oder vom Roten Kreuz oder von wem auch immer getragen werden sozusagen, sind dem nicht gefeit. Da findet sich natürlich sofort oder stellt sich sofort die Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass so eine Firma oder so eine Organisation pleite geht? Also was muss passieren, damit Organisationen diesen Weg gehen und irgendwann vor der Insolvenz stehen? Man kann sich das ja immer wieder fragen. Man denkt, da arbeiten eigentlich relativ gut bezahlte Menschen, die auch irgendwie fachlich und professionell was drauf haben. Wieso passiert sowas? Und da gibt es Untersuchungen dazu, die Unternehmenskrisen relativ gut untersucht haben. Empirische Untersuchungen, die Unternehmenskrisen in Phasen einteilen. Da gibt es die Stakeholder-Phase, ich erläutere das gleich kurz, Stakeholder-Krise, dann gibt es die Strategiekrise, es gibt die Produkt- und Absatzkrise, es gibt die Erfolgskrise und dann gibt es irgendwann die Liquiditätskrise. Ja, am Ende, wenn sie nicht mehr zahlen können, dann folgt die Insolvenz, exakt. Und jetzt kurz zur Erläuterung, die Stakeholder-Krise, die beginnt mit internen Meinungsverschiedenheiten. Also die Mitarbeiter mit dem Chef, die Abteilungsleiter mit der Geschäftsführung, der Vorstand mit der Geschäftsführung, so irgendwie gibt es Unstimmigkeiten, Dinge, die schwierig werden, dadurch werden Entscheidungen verzögert, ja, oder auch gar nicht mehr getroffen. Die Dinge, sagen wir mal, weichere, in Anführungsstrichen, Aspekte wie Mitarbeiterführung werden gar nicht mehr großartig beachtet. Wenn Sie auf Ihre eigene Organisation schauen, dann könnten Sie jetzt sagen, ja, wir stecken permanent in einer Stakeholder-Krise, aber das ist tatsächlich auch ein bisschen die Gefahr dabei. Also zu entscheiden, okay, wo gibt es ganz normale Konflikte, die einfach in Organisationen dazugehören, Meinungsverschiedenheiten, was auch immer, und wo beginnt es mit einer tatsächlichen Krise? Denn der zweite Punkt, ja, also kann man sagen, entweder hervorgerufen durch die Stakeholder-Krise oder auch ja so als wirklich ein fließender Übergang folgt dann die Strategiekrise, ja, innere Konflikte, Uneinigkeiten, und dann kommt es dazu, dass die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den Hintergrund rückt. Also es geht nicht mehr darum, was denn eigentlich der Zweck, der Sinn von dem Unternehmen ist, sondern es geht darum, oder man bewegt sich in dem Unternehmen quasi nur noch in der eigenen Krise. Als Kennzeichen für die Strategiekrise lassen sich sinkende Marktanteile festmachen. Ja, und meistens, also da, wie gesagt, kann man diese Trennung nicht unbedingt immer so klar ziehen, fallen Stakeholder und strategische Krise zusammen, weil einfach schwer zu unterscheiden ist, wo die Stakeholder-Krise endet und die Strategiekrise beginnt. Es kommt dann, wie gesagt, sinkende Marktanteile zu der Produkt- und Absatzkrise. Kann man jetzt drüber nachdenken, okay, passt das denn überhaupt für unsere Sozialwirtschaft? Also Produktkrise, welche Produkte haben wir denn überhaupt? Absatzkrise. Aber muss man natürlich ganz klar sagen. Ich habe das auch teilweise schon mal mitbekommen, wenn die Belegung zum Beispiel in der stationären Jugendhilfeeinrichtung zurückgeht oder Jugendliche in offenen Jugendtreffs Angebote nicht mehr wahrnehmen, dann kann man auch in der Sozialwirtschaft von einer Absatzkrise sprechen. Ja, die angebotenen Dienstleistungen werden nicht mehr abgenommen. Auf die Absatzkrise folgt dann die Erfolgskrise, die durch zunehmend schlechter werdende finanzielle Ergebnisse der Organisation gekennzeichnet ist. Auch da kann man wieder sagen, oh, das interessiert doch jetzt Organisationen der Sozialwirtschaft nicht so richtig. Doch natürlich auch die interessiert zumindest die schwarze Null am Ende des Jahres. Ja, also kurzfristig können, das ist so ein bisschen der Grund, warum es auch relativ wenig Unternehmenspleiten oder Organisationspleiten, Insolvenzen im Kontext der Sozialwirtschaft gibt. Kurzfristig werden diese, sagen wir mal, Erfolgskrisen, die sinkende Finanzierung von den Trägern aufgegriffen. Also dann, was weiß ich, die Altenpflegeeinrichtung ist quasi zahlungsunfähig. Da springt dann aber der Träger, keine Ahnung, die Diakonie als Träger oder Lebenshilfe als Träger ein und subventioniert quasi diese Organisation, wodurch es relativ lange dauert, bis die Liquiditätskrise einsetzt. Die dann vorliegt, wenn eine konkrete und akute Gefahr der Zahlungsunfähigkeit besteht. Ja, die Finanzierungsstruktur der Organisation ist einfach ungünstig in diesem Kontext. Und wenn sie, ja, wie gesagt, nicht mehr zahlen können, folgt auch in Organisationen der Sozialwirtschaft die Insolvenz. Ja, also wenn die Querfinanzierung nicht mehr aufrechterhalten wird durch ihre Trägerverbände oder ihren Träger oder wen auch immer, dann wird es einfach auch da schwierig. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil des Beitrags zum Thema Krise, strategische Krise der Sozialwirtschaft. Zweiter Teil deshalb, weil die Kinder inzwischen im Bett sind. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist ein bisschen schwül draußen, dafür sitzen die Kinder am Fernsehen. Jetzt sitzen sie nicht mehr am Fernsehen, jetzt sind sie im Bett. Das heißt für mich ein bisschen mehr oder weitere Zeit, um den Podcast fortzusetzen. Wir waren ja stehen geblieben, oder das, was ich zum Schluss dargelegt hatte, waren die Phasen der Krise, der Unternehmenskrise. Und ich habe dann den Beitrag ja überschrieben oder den Podcast ja auch überschrieben mit der mit dem Begriff der Strategiekrise der Sozialwirtschaft. Da stellt sich natürlich die Frage, was meine ich denn eigentlich damit? Relevant für die Strategiekrise ist, dass neue Entwicklungen auf relevanten Märkten nicht rechtzeitig erkannt werden. Also eine Reaktion, also auf irgendwas zu reagieren, oder eine Aktion, also aktiv irgendwie im Hinblick auf sich verändernde Bedingungen, ist eigentlich in diesem Kontext dann nicht mehr möglich und wird nicht unternommen und die Marktanteile sinken. Das sind so die, sagen wir mal, Anzeichen der Strategiekrise. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen schwierig sehen. Marktanteil im Kontext von Organisationen der Sozialwirtschaft ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dieses, aber wenn man zum Beispiel, wie oben schon, habe ich ja schon mal gesagt, eben diese Zielgruppe nimmt, die beispielsweise nicht mehr ins Jugendhaus kommt, dann kann man da natürlich auch von einem Markt sprechen. Wenn die Jugendlichen lieber zur Konkurrenz gehen, wer auch immer das ist, also es können ja auch irgendwelche dubiosen Anbieter sein, Beratungsangebote zum Beispiel, anstatt in die Beratungsstelle, in die Jugendberatung zu gehen, das Ganze im Internet machen, dann sinken die Marktanteile der Jugendberatung. Muss man einfach so sehen oder kann man so sehen. Da ist es natürlich interessant zu erfahren, welche Entwicklungen es auf den für sie relevanten Märkten überhaupt gibt. Es ist relevant zu erfahren, welche Bedingungen sich so ändern, dass sie darauf gegebenenfalls reagieren müssen. Das leuchtet eigentlich ziemlich ein. Ja? Also wenn Sie überhaupt gar nicht wissen, wo Alternativen zu Ihrer eigenen Organisation sind, wo sich neue Märkte auftun oder Möglichkeiten für sozusagen Kunden, Klienten, die ihre Probleme zu lösen oder ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dann müssen Sie sich damit auseinandersetzen. Das ist natürlich schwierig, jetzt hier im Podcast zu sagen, ja, wenn Sie da und da arbeiten, dann müssen Sie dies und jenes machen. Darum geht es mir aber auch nicht. Mir geht es tatsächlich eher übergreifend über die Frage, okay, kriegt die Sozialwirtschaft in Anführungsstrichen überhaupt mit, was außenrum tatsächlich passiert? Also ist die Sozialwirtschaft so offen, das mitzubekommen, und ist sie dann dazu in der Lage, darauf zu reagieren? Ja, das können Sie, wenn Sie den Podcast hier hören, immer direkt auf Ihre eigene Organisation übertragen. Also sind Sie so offen, dass Sie mitbekommen, was läuft außenrum, welche Probleme, Schwierigkeiten, neuen Märkte, was auch immer, Innovationen ergeben sich da, und übertragen Sie das dann auf Ihre eigene Organisation, reagieren Sie entsprechend und so weiter und so weiter. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Sozialwirtschaft aktuell heißt es in einem kurzen Beitrag, den ich da gefunden habe, ich zitiere: Von innovativen Angeboten der IT-Unternehmen fühlen sich vor allem Dienstleister herausgefordert. 4 von 10 Dienstleistungsunternehmen, also 39%, geben an, dass die neue Konkurrenz mit innovativen Lösungen überrascht habe. Zitat zu Ende. Ja, es geht dabei um neue Konkurrenz und innovative Lösungen, und es geht irgendwie um Überraschung. Also auf die Frage, ob die Sozialwirtschaft in einer Strategiekrise steckt, ja, kann man natürlich sagen, naja, wenn sie sich schon durch Entwicklungen von IT-Unternehmen überraschen lässt, dann ist das natürlich schon immer ein bisschen schwierig. Ja, weil das kann man ja nun mal alles auch nachverfolgen. Ich habe dann in dem Beitrag die Frage gestellt, sozusagen, ja, wo zeichnen sich Bilder eben in dieser Umwelt der Sozialwirtschaft ab? Wo zeichnen sich Innovationen ab, die diese gesamte Branche in Schwierigkeiten bringen können? Ja, als Beispiele werden immer herangezogen, Taxibranche, die von Uber angegriffen wurde, Airbnb für die Hotelbranche und so weiter. Aber das sind, finde ich, immer so diese plakativen Beispiele, die langsam auch ein bisschen langweilig werden. Vielleicht gibt es auch einfach überhaupt gar keine neuen Beispiele mehr, aber man kann auch in die alten Beispiele reingucken. Also ich habe da lustigerweise bei einem Vortrag, den ich gehalten habe zum Thema Innovation in Handwerksunternehmen, das Beispiel gefunden irgendwo im Internet zum Thema Seilbaggerhersteller und Hydraulikbagger. Ist ein bisschen, passt jetzt vielleicht nicht ganz hierhin, aber das war ganz spannend nachzulesen, irgendwie, wie sich die Seilbaggerhersteller gewehrt haben gegen diese Hydraulikgeschichte, mit der klaren Ansage, ja, völlig unproblematisch, ja, mit diesen Hydraulikgeschichten im harten Baustellenalltag bewährt sich der Seilbagger sowieso nicht. Wie viele Seilbagger jetzt noch irgendwie hergestellt werden, können wir sehen, im Gegensatz zu Hydraulikbaggern. Und als Alternative dazu zum Beispiel gibt es Kamerahersteller oder sonst irgendwas. Ganz viele Dinge, die man da irgendwie oder Branchen, die man da nehmen kann, wo man eben nicht auf Uber oder Airbnb zurückgreift. Die Frage ist natürlich, sehen Sie in der Umwelt ebenfalls Disruptionen oder disruptive Innovationen, die möglicherweise, sagen wir mal, ich bin sehr, sehr vorsichtig, Sie merken das, möglicherweise in der Lage dazu sind, die Sozialwirtschaft anzugreifen. Also da ist in meinen Augen der Blick zum Beispiel in unser Nachbarland, in die Niederlande ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, ob Sie, kennen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie ein bisschen meinen Podcast verfolgen, meinen Blog verfolgen, die Organisation Bødzorg in den Niederlanden, eine Organisation im ambulanten Pflegesektor, die ganz, ganz viel in ihrer in ihrer Organisationsstruktur, in ihrer Art Zusammenarbeit und so weiter anders macht, können Sie einfach mal nachlesen. Bødzorg, Bødzorg. Ich setze einen Link auch noch in die Shownotes. Die den niederländischen ambulanten Pflegemarkt von 2007 mit 4 Menschen, als sie gegründet wurden, angefangen haben und den niederländischen ambulanten Pflegemarkt aufgerollt haben. Aktuell arbeiten ungefähr 14.000 Menschen für die Firma Bødzorg. Ja, also der Marktanteil liegt damit in den Niederlanden sicherlich bei irgendwo zwischen 70% und 90%. In Deutschland arbeiten einige Organisationen daran, dieses Geschäftsmodell, na, sagen wir mal, zu kopieren, die positiven Seiten mitzunehmen, das Ganze auf deutsche Rechtssysteme oder auf das deutsche Rechtssystem anzupassen. Und die sind nicht unbedingt unerfolgreich dabei. Also schon in diesem Kontext kann man sehen, okay, da gibt's was, was gegebenenfalls tatsächlich problematisch werden kann. Kurzer Einschub, ich hoffe mal, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu laut sind, weil da sind, da ich in meinem Garten bzw. auf der Terrasse sitze, dieses Gezirpe zeigt einfach, dass wir Gott sei Dank noch ein bisschen Sommer haben. Wieder zurück, also Bødzorg hat es geschafft, da den niederländischen ambulanten Pflegesektor komplett aufzurollen. Warum sollte man sowas nicht beispielsweise auch für die stationäre Jugendhilfe denken? Ich finde das ganz spannend, habe mich da auch schon mit mehreren Leuten mal zu unterhalten, dass sowas möglich ist und dass da dran gearbeitet wird. Die Frage ist, ist es die Caritas oder ist es die Diakonie oder die großen Wohlfahrtsverbände? Sind die das, die da dran arbeiten, oder sind das eher sozusagen innovative Start-ups, Social Entrepreneurs, die da dran arbeiten, Sozialunternehmer, die, sagen wir mal, aus einer ganz anderen Denkhaltung, aus einer ganz anderen Grundhaltung als die klassische Sozialwirtschaft heraus handeln, die gesellschaftlich Probleme lösen wollen. Ja? Also die feststellen, im Pflegesektor gibt es dies und jenes, im Bildungssektor gibt es dies und jenes Problem, das wollen wir tun. Ja? Bildung neu denken in Kitas, Kindergarten, Schulen, Hochschulen, aber eben auch im Sozialwesen daran arbeiten. Aber die Organisationen sind gar nicht daran interessiert, ob es da irgendeine Konkurrenz gibt oder ob es irgendwie schwierig ist, in irgendeinen Markt einzudringen, sondern die arbeiten relativ entspannt und öffentlich, sagen wir mal, viel Marketing und so weiter und innovativ daran, dieses Problem zu lösen, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen, so wie Tesla beispielsweise daran arbeitet, die Mobilität zu revolutionieren und nicht im geringsten daran interessiert ist, ob VW, BMW, Mercedes, Porsche, alles diese etwas crazy Automobilkonzerne, ja, auch Autos bauen. Das interessiert Tesla überhaupt nicht, sondern die sagen, wir wollen keine Autos bauen, wir wollen Mobilität komplett neu denken, wir wollen ganz anders an diese ganze Sache rangehen. Konkurrenz ist dabei dann überhaupt gar nicht das Thema, weil die ganz anders an die Sache herangehen, mit einem ganz anderen Ziel bei der ganzen Sache. Ja, das ist, finde ich, ein relevanten Punkt, wenn man da drauf guckt, was sind disruptive Innovationen, wie funktionieren die und welche Probleme hat die Sozialwirtschaft damit. Die Frage, welches Geschäftsmodell, welches Business Model, kann man als neoliberaler Kraftausdruck, kann man den irgendwie bezeichnen dabei, was geht da in der Sozialwirtschaft? Es stellt sich eigentlich nur die Frage nach dem Wozu. Also wozu arbeiten Sie in Ihrer Organisation? Was ist der Zweck Ihrer Organisation? Warum tun Sie das, was Sie da tun? Und Was ist das größere Ganze, was oben drüber steht? Und ich glaube, dass man damit schon relativ weit kommt, wenn man sich überlegt, okay, was wollen wir eigentlich? Wollen wir stationäre Jugendhilfe anbieten oder wollen wir eine Gesellschaftsveränderung auf dem sozialen Sektor oder auf dem Sektor der Jugendarbeit? Oder also was ist das, was hinter ihren Bemühungen steht, da zu arbeiten, wo sie arbeiten? Ich glaube, wenn man dieses Wozu der Organisation zunehmend wieder verstärkt in den Vordergrund stellt, dann kann man da hinkommen, auch bezogen auf disruptive Innovationen in der Sozialwirtschaft relativ gut handlungsfähig bleiben zu können. Ja, also da auch relativ gut agieren zu können, auch als größerer Träger nicht so starr und steif zu werden, dass man nicht mehr nach außen blicken kann. Jedenfalls hoffe ich, dass das so ist und ich drücke uns und der Sozialwirtschaft insgesamt die Daumen, dass wir beweglich, agil genug sind, um die disruptiven Innovationen, die da auf uns zukommen können, zu erkennen, zu sehen und nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren, um damit Gesellschaft positiv gestalten zu können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche, wann und wo auch immer Sie den Podcast hören. Ich würde mich natürlich über eine Weiterempfehlung freuen, würde mich darüber freuen, wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder an den sonstigen Plattformen, gerne Kommentare dazu hier auf dem Blog oder im Podcast direkt, um einfach ins Gespräch zu kommen. Ist die Sozialwirtschaft offen genug, Innovationen auch von völlig anderen Branchen aufzunehmen? Oder steckt die Sozialwirtschaft tatsächlich in einer Strategiekrise? Wie gesagt, einen schönen Abend. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao, ciao.